So richtig kann man ihm die Laune nicht verderben. Selbst mit schlechten Nachrichten, auch wenn man unfreundlich ist, er ist irgendwie auf der einen Seite eine frohe Tür und hat eine Klarheit. Die Rede ist von Sergei Lochthofen und ihn begrüße ich recht herzlich am Telefon. Schönen guten Tag, Herr Lochthofen.
Ich grüße Sie, Herr Rose, und unsere zahlreichen Zuhörer natürlich. Frohe Natur ist natürlich gemein, sage ich mal, dass mein Schwiegervater pflegte immer zu sagen in solchen Fällen zu jemandem, ja, ein guter Kerl, ja, und das klang dann auch immer so wie guter Kerl, richtig.
Also, dann hätte ich gesagt, Sie sind...
Begegne, sage ich mal, guter Kerl, alles klar.
Dann hätte ich gesagt, Sie seien nett. Also wenn jemand nett ist, das ist dann so despektierlich, aber nett sind Sie ja nicht immer und das finde ich auch gut, aber trotzdem, ich habe Sie noch nicht so richtig schlimm, mürrisch, schlecht gelaunt erlebt. Also irgendwie letztendlich sagen Sie, ach komm, ist doch alle, muss doch irgendwie weitergehen. Das ist ja eine Form von Optimismus.
Ja, unsere Lebenserfahrung, Ihre, meine, ist ja auch so, wenn wir jetzt richtig sachlich, objektiv zu uns selbst stehen, können wir uns ja sehr wenig beklagen. Ich meine, natürlich kann es jemandem individuell gesundheitlich nicht gut gehen oder es gibt auch Schläge in der Familie oder so. Das kann einen natürlich immer treffen und nach einem greifen. Aber schauen Sie mal, ich bin in Vorkuta geboren, hinterm Polarkreis, im ewigen Eis, dreiviertel Jahr im Jahr Schnee und Frost und so weiter. Und wir unterhalten uns heute ganz offen über alles, was wir, sag ich mal, uns gerade in den Kopf kommt. Das hätten wir uns eigentlich auch als junge Menschen nicht träumen können. Also insofern sage ich mal, es hat sich doch ganz schön verändert und nicht nur zum Schlechten. Es gibt natürlich immer wieder Rückschläge und wir müssen uns damit beschäftigen. Aber im Großen und Ganzen sind wir hier so, wie man so schön früher sagte, mit einem silbernen Löffel im Maul auf die Welt gekommen. Also insofern, unsere Generation keinen Krieg bis jetzt erlebt. Ich hoffe, es bleibt so. Einige arbeiten ja hart daran, dass es wiederkehrt, auch in Deutschland. Aber im Großen und Ganzen ist das doch gar nicht mal so schlecht gelaufen.
Mhm. Also ist es im Grunde eine gute Sache, dass Thilo Sarrazin lesen darf, es keiner verbieten darf und wir uns und alle sich darüber streiten, aufregen, uns eine politische Debatte dazu gibt.
Das ist jetzt erstmal grundsätzlich, haben Sie das gut zusammengefasst. Natürlich, wir teilen beide sicherlich nicht seine Auffassung und die meisten unserer Zuhörer auch nicht, gehe ich mal davon aus, sonst würden sie uns nicht zuhören. Aber dass das möglich ist und dass auch selbst ein Mann mit solchen kruden Auffassungen, zum Teil auch rassistischen Auffassungen, im Lande unterwegs sein kann, das ist erstmal eher ein gutes Zeichen, als dass es nur ein negatives Zeichen ist. Das Problem ist, wie viele Leute dahingehend das glauben. Das ist eher ein Thema, was uns beunruhigen sollte. Es ist ja nicht nur, dass da ein versprengter Mann aus dem Landtag, der ohnehin nicht ganz sorgenfrei ist, er kommt ja von der AfD, ist zur SPD gewechselt, sichert heute die Mehrheit, das heißt im Prinzip kann er, ich würde mal sagen, Adolf Hitler einladen und man wird ihn dann am Ende nicht aus dem Landtag rausschmeißen, aber weil man einfach für die Mehrheit seine Stimme braucht. Aber im Großen und Ganzen, dass sowas solchen Leuten auffällt, das war ihm zu still gewesen. Da wollte er ein bisschen auffallen. Und Sarrazin ist mit Sicherheit nicht jemand, der die SPD-Wähler ansprechen sollte.
Die SPD und die Linkspartei, die haben nun mal schon in die Richtung für den Landtagswahlkampf vorgegeben. Und das sind ja viele soziale Themen. Und die Frage ist, ob das linke Bündnis Rot-Rot-Grün, ob es nochmal hält. Ob noch die Wählerinnen und Wähler nochmal sagen, ja, wir wollen eine rot-rot-grüne Landesregierung. Das ist zu früh, natürlich da Prognosen abzugeben, aber es gibt ja immer Umfragen. Und taugen die was? Sind diese Umfragen was Selbstbestätigendes oder sind die auch wichtig für eine politische Debatte?
Naja doch, ich glaube die Umfrage, die letzte, die jetzt gemacht worden ist durch den MDR, die war schon interessant. Insofern, dass erstmal die Dinge nicht zementiert sind, das heißt Rot-Rot-Grün muss sich anstrengen, das ist bekannt, dass nicht ohne weiteres eine andere Mehrheit entsteht und dass die AfD nachlässt. Ich vermute mal, irgendwann wird ihr Vorsitzender hier wieder auf den Plan treten und irgendeine bösartige Rede halten, die wieder seine Leute mal motivieren soll. Das heißt also, wir haben einen Trend auch in Sachsen, dass der Einfluss der AfD zurückgeht. Das wäre ja für Thüringen und Sachsen ganz gut, mit Blick in die Perspektive. Aber das ist alles nur eine Momentaufnahme. In 7 Monaten oder 6 Monaten kann sehr, sehr viel passieren, kann international vieles passieren. Es kann aber auch hier in der Gegend einiges passieren. In Deutschland beispielsweise, wir wissen ja nicht, wie stabil die Regierung bleibt in Berlin. Also insofern mit Interesse zur Kenntnis nehmen, vielleicht Bodo Ramelow hat es gefallen, dass er unumstritten von den Wählern als die beste Lösung im Augenblick angesehen wird. Das ist erstmal sicherlich beflügelnd. wenn ich es richtig verstanden habe, stellt die Linke direkt auf die Person den ganzen Wahlkampf ab. Das ist nichts Neues. Das wird gemacht, wenn jemand populär ist. Und dass Mike Möhring noch zu tun hat, sag ich mal, da sich ins Gespräch zu bringen. Ich vermute mal die Tatsache, dass er auch nicht, sagen wir, durch seine Krankheit durchaus auch gehandicapt ist, wird aber ein Teil der Leser durchaus sogar ansprechen, indem sie sagen, mein Mann, der Mann kämpft, das ist eher etwas, woran man auch wachsen kann. Also insofern sage ich jetzt mal, ich glaube, da kommt der Sommer noch, da kommen die Ferien, da haben die Leute sowieso keine große Lust an Politik zu denken und dann kommen erstmal die anderen Landtagswahlen und,
ja, und
ich glaube, dieser Trend wird sehr wichtig sein, auch für Thüringen.
Und vorher kommen noch die Europawahlen und die Kommunalwahlen hier in Erfurt, wird ein neues Parlament gewählt, da ist ja auch die große Frage, was wird mit einer neuen Wählerinitiative Mehrwertstadt, wie stark wird die AfD, wenn die Menschen in Erfurt ähnlich wählen wie bei der Oberbürgermeisterwahl, dann wird der Stadtrat ganz schön durcheinander gewirbelt und kann ja durchaus Kommunalpolitik spannender werden, was denken Sie?
Ja, spannend ist nicht immer nur gut. Ich sage, man kann ja nicht sagen, dass nachdem der Oberbürgermeister gewählt worden ist und er sich von einem Teil seiner ihn tragenden Bündnispartner verabschiedet hat, die Grünen in eine missliche Lage gebracht hat hier in Thüringen, in Erfurt, da kann man nicht sagen, dass das jetzt nicht spannend sei, aber es ist nicht immer nur gut, was spannend ist. Also insofern bin ich eigentlich für klare und stabile Verhältnisse, vor allem auch für Verhältnisse, die jetzt nicht nur Fantasie sozusagen bedürfen und fantastische Dinge verkünden, sondern vernünftige Sachen machen. Aber Kommunalpolitik ist natürlich auch abhängig von einzelnen Personen, die da handeln. Und wenn Sie jetzt die ersten Plakate an den Straßen sehen, dann sehen Sie, Herr Bausewein plakatiert ja schon mit als einer der Ersten. Das heißt, er steht zwar nicht zur Wahl, aber er versucht schon, seine SPD nach vorne zu bringen. Also ich glaube, hier gibt es dieses Mal ein offeneres Feld, weil die Unterstützung, die ihm gewährt worden ist, ist ja nun, sage ich mal, von ihm nicht ganz so geschätzt worden am Ende. Insofern schauen wir uns mal an, was im Landtag, was in der Stadt passiert.
Wir kennen noch eine Zeit, da gab es das Internet noch als Bildschirmtext oder überhaupt noch nicht oder in einer ganz einfachen Form oder überhaupt nicht. Nur Menschen hatten überhaupt kein Telefon. Jetzt ist das Netz, das Mobilsein unterwegs völlig selbstverständlich, eine absolute Selbstverständlichkeit und eigentlich gar nicht mehr wegzudenken, wenn mal ein Tag Wikipedia offline ist oder das Smartphone kaputt, dann fühlen Menschen sich also schon amputiert auf eine Art und Weise. Und ein Teil des Netzes ist ja auch die Anarchie, dass da ein regelfreier Raum existiert, eine, wie ich finde, manchmal angenehme Form der Anarchie, aber es gibt auch Regelungsbedarf. Glauben Sie, dass das Netz geregelt werden muss? Wird es das? Und wenn ja, wie?
Naja, wir hatten ja die letzte Woche eine Entscheidung im Europäischen Parlament, die ich durchaus als nachvollziehbar empfinde. Mhm. Wir haben uns schon in den Jahren immer wieder mal drüber unterhalten, dass das so nicht bleibt, wie es ist, weil einfach es nicht einzusehen ist, dass Beleidigung, dass Verletzung, dass Mobbing und all die anderen Dinge einfach ungestraft in diesem Bereich auch durch die Anonymität stattfinden können. Ich gehe mal davon aus, das ist nur ein erster Schritt, weil viele dieser sozusagen scheinbar chaotischen, naturgegebenen Entwicklungen auch einer zivilisierten Form des Zusammenlebens bedürfen. Insofern glaube ich, ist das nur sozusagen ein Vorzeichen dessen, was auf uns zukommt, wird natürlich einen Teil der Kreativität nehmen, weil im Chaos entsteht auch viel Kreativität. Aber auf der anderen Seite bin ich mir nicht sicher, ob wir nicht in den nächsten Jahren auch verstärkt erleben werden, dass die großen amerikanischen Unternehmen, die da sehr viel Geld verdienen und die natürlich auch zum Teil, sage ich mal, ein großes wirtschaftliches Interesse haben, dass es so bleibt, wie es ist, dass die zerschlagen werden. Wir haben das in der amerikanischen Wirtschaft wiederholt gehabt, dass zu groß gewordene Monopole dann auch zerlegt werden. Das heißt, Google und Apple müssen sehr aufpassen, auch Facebook müssen aufpassen im Augenblick und haben natürlich einen Haufen Probleme am Bein hängen. Gleichzeitig sind sie natürlich auch die Quelle von vieler neuer Entwicklungen. Denken Sie an die Mobilität und das autonom fahrende Auto, was jetzt nicht mehr nur Fantasie ist, sondern näher rückt. Also an dieser Stelle, glaube ich, werden wir noch viel mehr Regulierung haben und ich glaube auch, dass es zukünftig nicht möglich sein wird, einfach eine Verleumdung, eine Hassnachricht im Netz abzusetzen, ohne dass man auch damit rechnen muss, dass man konsequent verfolgt wird. Das ist auch zum Teil vernünftig.
Sie merken, dass ich zögere, das letzte Thema anzusprechen.
Ich dachte, Sie wollten gleich auf Organspende übergehen. Oder nee. Ukraine, was haben Sie denn? Zu welcher Tür kommen Sie?
Naja, also ich komme jetzt, ich sag mal so, ist es, welche Erfahrung gibt es mit Komikern und Schauspielern als Politiker? Ronald Reagan war ja einer der ersten, wo ein Schauspieler Politiker geworden ist. Jetzt schauen wir in die Slowakei, wir schauen in die Ukraine. Da geht's um Popularität oder was ist denn das? Also, kann das professionell sein oder ist es sogar gut?
Sie spielen ja darauf an, dass da Komiker und Schauspieler. Oliver Welke, wäre das nicht ein guter Bundeskanzler?
Das habe ich auch so überlegt, ob er mit seiner Popularität dann das machen könnte und er hätte.
Das ist durchaus denkbar. Wir hatten ja eine durchaus nicht nur witzig gemeinte, sondern ernste Diskussion, ob nicht Günther Jauch eventuell Bundespräsident werden sollte und bei einer Direktwahl natürlich auch sicherlich bessere Chancen gehabt hätte als diejenigen, die wir sonst so an dieser Stelle erleben.
Die Namen fallen uns schon gar nicht mehr ein.
Wie bitte?
Die Namen fallen uns schon gar nicht mehr ein.
Ja, also das heißt, da gibt es immer so einen Drang dazu. Ich würde auch sagen, die deutsche Population ist nicht gerade geeicht dagegen. Sagen wir, in Italien hat sie auch schon stattgefunden. Die Fünf-Sterne-Bewegung ist ja letztlich durch einen Komiker sozusagen getragen worden. Also das gibt so einen Drang zunehmend Realität und Fantasie und die fantastische Welt zu verwechseln. Das ist jetzt, sage ich mal, nicht nur typisch für Osteuropa oder für irgendwelche peripheren Länder wie Amerika, sondern bei uns auch. Da müssen wir aufpassen. Ich baue jetzt nach wie vor darauf, dass die Deutschen vernünftig sind und auch im Umgang mit Nationalisten zum Beispiel vernünftiger umgehen. Wir haben ja, ich weiß nicht, ob Sie das gestern überhaupt gemerkt haben, einmal einen Abendnachrichten gehabt ohne Brexit, seit Wochen. Ja, heute geht es jetzt richtig wieder los mit jeder Hinsicht. Aber ich will nur sagen, wir werden zum Teil in Extreme getrieben von diesen Leuten, die scheinbar einfache Lösungen für komplexe Probleme haben. Und die Folgen dessen müssen wir dann alle gemeinsam ausbaden. Wirtschaftlich beispielsweise mit der Entwicklung in der Wirtschaft in Europa steht es ja nicht zum Guten, auch durch den Brexit. Also insofern sage ich jetzt mal, bitte nach wie vor nachdenken und wenn auch manche Menschen dann gewählt werden, die nicht ganz so aufregend und nicht ganz so witzig sind, es ist vernünftige Menschen zu wählen.
Und übrigens, Oskar Helmreich kann Adolf Hitler gar nicht einladen, weil Bruno Ganz schon tot ist. Er ist leider im Februar verstorben.
Das ist richtig, aber wir können jetzt von Bruno Ganz und dass der tot ist, auf Organspende kommen, wenn wir wollen.
Organspende? Auch.
Na, heute Morgen ist ja, heute ist der Tag, wo der neue Vorschlag vorgestellt wird, im Bundestag abzustimmen, dass wir alle Organspender sind und nur bei Widerspruch das nicht sein sollten. Also die österreichische Regelung, die auch sehr vernünftig ist, für die wir beide auch in der Diskussion plädiert haben vor Jahren, als die Entscheidung andersrum getroffen worden ist. Es ist einfach eine Fehlentscheidung des Parlaments damals gewesen, ideologisch motiviert. Das ist so ähnlich wie bei der Frage, ob der Bund die Länder bei ihren Aufgaben in den Schulen unterstützen können, wo es ja immer wieder diesen unsinnigen Streit gibt. Das war damals auch eine falsche Entscheidung. Ich hoffe, die kommen dazu, das zu korrigieren, wenngleich einige natürlich nach wie vor sich aufregen. Ich bin dafür, dass jeder Spender ist. Und wenn er Einspruch ergibt, dann muss er das nicht sein. Aber dann wäre es auch gut, dass der Einspruch gekoppelt ist daran, dass er auch keine Organspende kriegt. Wäre ja logisch, ja.
Ich bin verwundert über Ihr Erinnerungsvermögen, dass Sie sich sowas merken. Ich habe das, naja, gut.
Einer von uns beiden muss sich das
wenigstens merken. Wenigstens einer, und das finde ich.
Diskutiert haben. Ich will nur sagen, das ist nicht ganz neu, es ist eine Fehlentscheidung, das ist bereits getroffen worden und ich hoffe, die können es korrigieren, das wäre ganz gut für dieses Land.
Muss ich erstmal in meinem Kopf klarkriegen, aber es ist eigentlich in Ordnung, es ist oftmals eine Kopfsache. Herr Lochthofen, ich wünsche Ihnen eine angenehme Woche, eine gute Zeit, eine frühlingshafte Woche diesen Montag. Tschüss.
Also dann bis nächsten Mal.